zu dürfen. Und weil ich in Zürich im Lukas-Evangelium predige, werden wir auch heute Morgen uns mit Lukas beschäftigen. Ihr dürft gerne aufschlagen oder einfach auch mithören. Lukas Kapitel 5, die Verse 17 bis 26. Bevor wir aber Gottes Wort hören und betrachten, wollen wir kurz beten. Großer und heiliger Gott, wir danken dir und loben dich, dass du uns dein herrliches und heiliges Wort gegeben hast. Und wie wir schon im Psalm 103 hören durften, hast du dein Wort bereits schon durch Mose, deinem Volk Israel, kundgetan. Und besonders auch hast du gelehrt durch Mose, dass du ein vergebender und treuer Gott bist. Und wir danken dir, dass diese Botschaft auch im Lukas-Evangelium wieder zu finden ist, wie auch Christus gelehrt hat und wie auch Christus besonders die Vergebung der Sünden gelehrt hat. Und so bitten wir dich, Herr, dass du auch heute Morgen uns dein Wort eröffnest, dass du, Herr Jesus Christus, zu uns sprichst und uns auch die Schönheit der Vergebung der Sünden zeigst und dass wir diese Dinge zu deiner Ehre tun und dich dafür und dadurch loben. Amen. Lukas Kapitel 5, Vers 17. Und es begab sich an einem Tag, dass er, Jesus Christus, lehrte. Und es saßen Pharisäer und Gesetzesgelehrte, die aus allen Dörfern von Galiläa und Juda und von Jerusalem gekommen waren, da. Und die Kraft des Herrn war da, um sie zu heilen. Und siehe, Männer trugen auf einer Liegematte einen Menschen, der gelähmt war. Und sie versuchten, ihn hineinzubringen und vor ihn zu legen. Und da sie wegen der Menge keine Möglichkeit fanden, ihn hineinzubringen, stiegen sie auf das Dach und ließen ihn mit der Liegematte durch die Ziegel hinunter in die Mitte vor Jesus. Und als er ihren Glauben sah, sprach er zu ihm: Mensch, deine Sünden sind dir vergeben. Und die Schriftgelehrten und Pharisäer fingen an, sich Gedanken zu machen und sprachen: Wer ist dieser, der solche Lästerungen ausspricht? Wer kann Sünden vergeben als nur Gott allein? Da aber Jesus ihre Gedanken erkannte, antwortete er und sprach zu ihnen: Was denkt ihr in euren Herzen? Was ist denn leichter zu sagen: Deine Sünden sind dir vergeben, oder zu sagen: Steh auf und geh umher? Damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf Erden Sünden zu vergeben, sprach er zu dem Gelähmten: Ich sage dir, steh auf, nimm deine Liegematte und geh heim. Und sofort stand er auf, vor ihren Augen nahm sein Lager, ging heim und pries Gott. Da gerieten alle außer sich vor Staunen und sie priesen Gott und wurden voll Furcht und sprachen: Wir haben heute Unglaubliches gesehen. Amen. Und die Textlesung kommt aus der Schlachterbibel, falls ihr euch fragt oder eine andere Übersetzung habt. Aber wenn wir unseren Text betrachten wollen, gibt es eine Vorgeschichte dazu. Und zwar der Textabschnitt direkt davor, logischerweise. Und das ist wichtig, um auch unseren Text heute ein bisschen präziser und besser verstehen zu können. In den Versen 12 bis 16 ging es nämlich darum, dass Christus einen aussätzigen Mann von seinem Aussatz geheilt hatte. Und der Aussatz ist ein hilfreiches Bild, wenn wir das auf uns anwenden, ein hilfreiches Bild eben auch für unser aussätziges Herz. Ja, dieser Mann war äußerlich mit Aussatz überzogen, aber unsere Herzen sind mit dem Aussatz der Sünde, bildlich gesprochen, überzogen. Denn der Aussatz, besonders im Alten Testament, war oft verknüpft mit Sünde. Vielleicht, liebe Kinder, erinnert ihr euch an die Prophetin Miriam, an die Schwester von Mose. Sie hat sich aufbegehrt gegen Mose und Gott hat sie mit Aussatz geschlagen, als Strafe, als Züchtigung. Oder auch der Diener Gehasi, der mit dem Propheten Elisa unterwegs war, wurde mit Aussatz von Gott geschlagen. Also Aussatz, der äußere Aussatz, diese Krankheit, Hautkrankheit, ist auch ein Bild für unser krankes Herz, wie es mit Aussatz überzogen ist, mit Sünde durch und durch erkrankt ist. Und dieses aussätzige Herz aus der Vorgeschichte hat auch nun seinen Fokus in unserem heutigen Text, in den Versen 17 bis 26. Denn Christus zielt nun besonders in unserem Text, wie mit einem Fernrohr oder Fernglas, schaut er ganz konkret auf das sündige, verdorbene, aussätzige Herz des Menschen. Er nimmt das Herz und stellt es ins Rampenlicht, sozusagen. Es geht um das verdorbene Herz. Und was Christus uns lehren will, was das Lehrstück von diesem Text ist, von heute Morgen, dass wir erkennen, dass die Sündenvergebung die größte Not ist, die wir eigentlich haben. Nicht die äußeren Dinge, sondern dass das verdorbene Herz unsere größte Not ist und dadurch eben auch die Sündenvergebung das Wichtigste ist, was wir brauchen. Denn Christus heilt ja den Gelähmten nicht sofort, sondern macht zuerst etwas anderes, vergibt ihm nämlich zunächst die Sünden. Und damit zeigt eben Christus, was Priorität eigentlich hat. Nicht das Äußere, sondern das Innere hat Priorität, dass das geheilt wird, dass das gesund wird. Die Sündenvergebung hat Priorität, genauso wie wir das schon im Psalm 103 so implizit ein bisschen gelesen haben. Dort heißt es von Gott, der dir alle deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen. Aber zuerst Sündenvergebung, dann die Heilung der äußeren Dinge. Die innere Not ist das Wichtigere, das muss angegangen werden. Und das will Christus uns heute Morgen lehren, so wie er auch das dem Gelähmten und den Leuten dort gelehrt hat. Und weil es so ein wichtiges Thema ist, die Vergebung der Sünden, wollen wir ganz aufmerksam zuhören. Auch ihr, liebe Kinder, die Vergebung der Sünden durch Gott ist etwas sehr Wichtiges. Und wir haben schon oft von Sündenvergebung gehört und vielleicht ist das für uns Christen etwas ganz Gewöhnliches. Aber wir wollen trotzdem gut und aufmerksam dieser Lehre Christi lauschen, damit wir am Schluss eigentlich das Gleiche sagen können wie diese Leute in Vers 26 am Schluss. Wir haben heute Unglaubliches gesehen oder angewandt auf uns. Wir haben heute Morgen Unglaubliches gehört, dass Christus Gott ist und Sünden vergeben kann. Und das ist eine sehr wichtige Botschaft. Und ich weiß, die meisten von euch sind Christen. Ich kenne nicht alle von euch. Und es ist wichtig, immer wieder zu Christus zu kommen, die Vergebung immer wieder in Anspruch zu nehmen. Aber wenn du noch nicht zu Christus gehörst, ist auch diese Botschaft sehr entscheidend für dich. Darum höre gut zu. Der Titel für heute Morgen ist demnach, deine Sünden sind dir vergeben. Und wir haben drei Punkte, die wir betrachten wollen, wie sie auch in eurem Handout sind. Erstens, erkenne deine wahre Not. Zweitens, habe kein boshaftes Herz. Und drittens, empfange echte Vergebung. Lasst uns den ersten Punkt betrachten. Erkenne deine wahre Not, die du vor Gott hast, letzten Endes. Nun zuerst im Text wird uns der entschlossene Glaube der Freunde dieses Gelähmten gezeigt. In Versen 18 bis 20 wird der entschlossene Glaube gezeigt und wir können das auf drei verschiedene Arten entdecken, dass sie wirklich entschlossen waren und dass auch eine Frucht ihres Glaubens war. Wir sehen nämlich, dass sie einen gewaltigen Aufwand betreiben, um ihren Freund zu Christus zu bringen. Zu viert müssen sie da mühsam vom Ort A nach B mit der Liegematte herumreisen. Das ist sicherlich auch anstrengend. Dann kommen sie vor das Haus und alles ist zugedrängt, man kommt nicht durch, sie haben vielleicht schon die Hoffnung aufgegeben, wie wollen wir dann unseren Freund zu Christus bringen? Aber sie haben dann die Idee, dass sie hochgehen bei der bei dem Haus, wie das damals eben möglich war, mit der Außentreppe aufs Dach zu gehen. Dann ganz mühsam brechen sie das Dach auf und mit Seilen lassen sie die Liegematte herunter. Wir sehen wirklich, welchen Aufwand sie betreiben. Und das eben auch ihre Entschlossenheit zeigt. Sie wollen zu Christus vordringen, um jeden Preis. Das entspringt aus ihrem Glauben. Oder dann sehen wir auch ganz interessant, so ein bisschen implizit, dass sie ja bereit waren, offensichtlich das Haus von dem Herrn Jesus Christus zu beschädigen. Ein bisschen merkwürdig. Wenn man etwas von jemandem erwartet, geht man ja nicht hin und beschädigt da halb irgendwie das Haus, sondern man bleibt ganz anständig und versucht, irgendwo durchzugehen. Aber sie haben das Haus von dem Herrn Jesus Christus beschädigt. Nun, ob es wirklich das Haus von Christus selber war, ist ein bisschen unklarer. Es kann auch sein, dass Christus im Haus von Petrus war. Aber Christus war auf jeden Fall zu Hause in diesem Moment am Lehren. Denn aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 4, lernen wir, dass Christus in der ersten Phase, also in Galiläa, gepredigt hatte, Kapernaum zu seinem Wohnort machte, dort seinen Sitz hatte. Und in Markus 2, in der Parallelstelle zu unserem Text, heißt es dann, und nach etlichen Tagen ging er wieder nach Kapernaum. Und als man hörte, dass er im Haus sei, versammelten sich die Leute. Christus war höchstwahrscheinlich eben in seinem temporären Zuhause. Und diese Freunde brachten den Mut auf, dieses Gebäude ein bisschen auseinanderzunehmen, zu beschädigen. Und das zeigt auch ihre Entschlossenheit und Willigkeit, zu Christus vorzudringen. Auch in Markus 2, Vers 4 heißt es, und da sie wegen der Menge nicht zu ihm herankommen konnten, deckten sie dort, wo er war, das Dach ab, und nachdem sie es aufgebrochen hatten, ließen sie die Liegematte hindurch. Und liebe Kinder, ein Haus der damaligen Zeit könnt ihr euch so vorstellen, dass es Holzbalken hatte und darüber dann Stroh und sonst noch ein bisschen Holz gelegt wurden. Dann hat man eine Lehmschicht noch darüber gemacht, etwas Festes. Und das musste man wirklich aufbrechen, aufgraben. Wir sehen den Aufwand, den sie betreiben, aber auch, dass sie einen gewissen Mut und eine Kühnheit mitbringen. Sie wollen um jeden Preis zu Christus durchdringen. Ihr Glaube war wirklich entschlossen und Christus bezeugt ja auch ihre Entschlossenheit. In Vers 20. Und als er ihren Glauben sah, Christus sah diese Dinge und hat das auf ihren Glauben auch zurückgeführt. Christus war überrascht über ihren Aufwand, den sie betrieben. Und dieser Glaube, den müssen wir natürlich nicht nur auf diese Freunde reduzieren, sondern wir können auch sagen, dass dieser Glaube auch dem Gelähmten zugeschrieben wird. Dass Christus ihren Glauben sah, ja, der Freunde, aber auch des gelähmten Mannes. Meistens vergessen wir das, dass der gelähmte Mann wahrscheinlich auch im Glauben gehandelt hat. Aber weil er nicht selber gehen konnte, hat er seine Freunde instruiert. Bringt mich zu Christus. Denn es kann gut sein, dass der gelähmte Mann vielleicht von dem aussätzigen Mann von der letzten Geschichte gehört hatte, dass Christus fähig ist zu heilen. Denn in der Vorgeschichte, in Vers 12, da sagte der aussätzige Mann zu Christus, Herr, wenn du willst, so kannst du mich heilen. Der Aussätzige betont dort, Christus kann es. Die Frage ist mehr, ob er es will. Und Christus hat ihn dann willig geheilt und dann dem Aussätzigen gesagt, gehe nicht hin und verkündige es nicht, aber er hat es trotzdem gemacht, war ungehorsam. Aber vielleicht hat eben der gelähmte Mann in unserer Geschichte von ihm gehört. Christus ist fähig zu heiligen. Und darum hat er seine Freunde vielleicht auch angewiesen, bringt mich zu diesem Christus. Und wir sehen, wie sie alle eben Glauben hatte. Sie wollten zu Christus vordringen. Sie waren fest entschlossen, bei diesem Mann, bei Christus, gibt es Heilung. Und nun eben kommen sie zu diesem Herrn Jesus Christus, er ist gerade am Lehren, und sie lassen eben diesen Freund hinunter. Und das war sicherlich ein spezieller Moment, liebe Kinder. Stellt euch vor, die Dachlücke geht da auf und da kommt eine Trage herunter mit einem gelähmten Mann und der ist plötzlich in der Mitte vor allen Leuten und alle Augen schauen auf diesen Mann und jeder weiß natürlich, was nun erwartet wird. Wird Christus nun diesen Mann heilen? Wird nun ein Wunder passieren? Vielleicht haben sie sich vor der Tür noch ein bisschen mehr hineingedrängt, um zu sehen oder durchs Fenster geschaut. Was geschieht nun? Wird ein Wunder geschehen? Und sicherlich auch der gelähmte Mann hatte große Hoffnung in diesem Moment. Jetzt ist vielleicht endlich der Moment da, wo ich gesund werde. Nach so vielen Jahren. Dieser Mann hatte sicherlich eine große Hoffnung. Aber dann irgendwie folgt eine Enttäuschung, könnte man schon sagen, vielleicht im ersten Moment. Denn Christus heilt ihn nicht, sondern sagt zu ihm, Mensch, deine Sünden sind dir vergeben. Etwas völlig Paradoxes, etwas, das man nicht in diesem Moment eigentlich erwarten würde. Wahrscheinlich waren die meisten Leute sehr irritiert und perplex. Was geschieht denn hier? Stelle dir vor, du bist in einer Operation und du wachst nach der Narkose dann auf. Das Erste, was du hören willst, ist, du bist gesund, es ist alles gut gegangen. Und stelle dir vor, der Arzt sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Das würde dich irritieren und du würdest nicht verstehen. Das ist gar nicht das, was ich wollte. Bist vielleicht enttäuscht, entmutigt. Ja, vielleicht sogar noch einen Schritt weiter war dieser Gelähmte plötzlich ein bisschen beschämt geworden. Denn offensichtlich, wenn Christus sagt, deine Sünden sind dir vergeben, kann man ja implizieren, dass er Sünde hat. Und alle hören das. Dir sind die Sünden vergeben. Vielleicht war er wirklich dann auch beschämt in diesem Moment. Nicht das, was er sich erhoffte. Enttäuschung war hier. Aber Christus macht das natürlich absichtlich, um ihm, dem Gelähmten, den Zuhörern und auch uns etwas zu lehren. Nämlich eben, dass die wahre Not des Menschen nicht die äußerliche Not ist, nicht die Karriere, nicht das Geld, nicht die Familie, nicht die Gesundheit, sondern die wahre Not betrifft das aussätzige und gelähmte Herz, bildlich gesprochen. Denn seit dem Sündenfall ist unser Herz verdorben, mit Aussatz überzogen, mit Sünde überzogen. Es ist gelähmt im Sinne von, es hat keine geistlichen Regungen mehr gegenüber Gott. Es ist tot. Das ist die größte Not und Christus will genau das klar machen. Darum vergibt er ihm zuerst die Sünden. Und wenn wir das ein bisschen abstrakt nun betrachten, wollen wir uns fragen, was geschieht hier denn ganz genau, auch vielleicht theologisch betrachtet? Was hat es mit dieser Sündenvergebung auf sich? Was geschieht technisch gesehen auch in diesem Moment? Nun, wir wissen, dass der Sündenvergebung etwas vorausgehen muss, nämlich die Wiedergeburt. Ganz am Anfang muss Gott ein neues Herz schenken. Er muss dieses gelähmte und aussätzige Herz herausreißen und ein neues, pulsierendes, lebhaftes Herz hineingeben. Das ist die Wiedergeburt. Und aus der Wiedergeburt fließt dann eben auch die Umkehr heraus. Erst dann ist ein Herz fähig, sich Christus zuzuwenden. In der Buße und indem man dann im Glauben an Christus festhält. Und wir sehen ja auch, dass diese Freunde und auch der Gelähmte Glauben hatten. Christus zeugt ja von dem Glauben, den sie haben. Und da können wir auch rückschließen, dass schon im Vorfeld die Wiedergeburt geschehen ist, dass sie ein erneuertes Herz bereits schon irgendwie hatten und daraus eben auch zu Christus kamen, im vollen Glauben und Vertrauen. Und das, was dann in der Reihenfolge technisch gesehen geschieht, ist, wenn man eben umkehrt, wenn man im Glauben auf Christus schaut, dann wird man gerechtfertigt. Wiedergeburt, Buße, Glaube, Rechtfertigung. Und die Rechtfertigung hat eben stark mit der Sündenvergebung zu tun. Der kleine Westminster Katechismus sagt in Vers 33 sehr hilfreich, was ist Rechtfertigung? Rechtfertigung ist ein Akt von Gottes freier Gnade, wodurch er alle unsere Sünden vergibt und uns als gerecht in seiner Sicht annimmt, allein wegen der Gerechtigkeit Christi, die uns angerechnet wird und die durch Glauben allein empfangen wird. Dieser Gelähmte hier also, wenn Christus ihm die Sünden vergibt, dieser Gelähmte wird in diesem Moment gerechtfertigt vor Gott. Dieser Gelähmte ist nun gerecht vor Gott. Alle seine Sünden sind ihm vergeben. Er wurde in diesem Moment, als Christus das über ihm deklariert hat, wurde er gerecht gesprochen vor Gott. Und das ist viel wichtiger, als gesund zu werden. Viel wichtiger, ein gerechtes Herzen vor Gott zu haben. Nicht mehr existenziell ein Sünder zu sein und verloren zu gehen, sondern gerecht zu sein vor dem heiligen Gott. Das geschieht hier theologisch, setzt aber voraus, dass sein Herz erneuert schon wurde. Und vielleicht wisst ihr auch in der reformierten Theologie, was folgt auf die Rechtfertigung. Nun die Adoption, dass man als ein Kind Gottes dann angenommen wird. Denn wenn man gerecht ist vor Gott, kann man auch ein Kind Gottes sein. Und das ist so herrlich, dass das auch in unserem Text gezeigt wird. Ja, nicht in Lukas, sondern in der Parallelstelle Matthäus Kapitel 9. Dort sagt Christus in Vers 2: Und als Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten: Sei getrost, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Er spricht ihn als Sohn an in diesem Moment. Denn er wurde gerechtfertigt, ihm wurden die Sünden vergeben und nun ist er auch ein Sohn Christi oder ein Kind Gottes. Etwas Herrliches geschieht diesem Mann. Das Wichtigste ist an ihm vollzogen worden. Und ich bin mir sicher, er hat das vielleicht erst in den nächsten Tagen und Wochen wirklich realisiert, was Christus hier tat. Aber es ist eben wichtiger als das Äußere. Und auch du hast die Sündenvergebung und auch ich habe die Sündenvergebung natürlich nötig. Wenn du noch nie zu Christus gekommen bist, im Sinne von, dass du noch nie in sein Haus hineingegangen bist, bildlich gesprochen, dann komm heute zu Christus. Durch diese Predigt, durch diesen Text wird auch dir die Sündenvergebung zugesprochen, wenn du sie im Glauben ergreifst. Komm zu Christus. Aber wenn du bereits schon ein Nachfolger bist und an Christus glaubst, komm auch du wieder immer beständig in das Haus Christi hinein. Denn wir sündigen ja auch immer wieder und manchmal kommt wieder ein neuer Aussatz hervor. Da gibt es Anzeichen von neuem Aussatz. Wir haben wieder Lähmungserscheinungen manchmal. Sünde kommt wieder hoch und komm mit diesen Sünden auch immer wieder regelmäßig zu Christus. Und wenn du abgehalten werden willst von der Welt, vom Teufel, von deinem Fleisch, im Sinne von, dass du nicht durch die Tür hindurchgehen kannst, weil dein Gedränge ist in deinen Gedanken und so weiter, dann geh einfach über das Dach zu Christus oder durch das Gebet zu Christus. Es gibt einen Weg zu Christus. Lass dich nicht ablenken, sondern sei immer entschlossen, mit deiner Sünde zu Christus zu kommen. Erkenne deine wahre Not, wenn du kein Christ bist. Und erkenne auch deine Not, wenn du ein Christ bist. Und komme immer wieder zu Christus in sein Haus. Das bringt uns zum zweiten Punkt, wo uns ein bisschen ein Kontrast gezeigt wird. Habe kein boshaftes Herz. Und hier sind nun vor allem die Pharisäer und Schriftgelehrten im Blickfeld. Nun werden sie eigentlich ins Rampenlicht gestellt, nicht mehr der Gelähmte, sondern die Pharisäer und Schriftgelehrten. Denn Christus zielt auch ganz gezielt auf ihr Herz ab, auf ihr aussätziges Herz. Die Pharisäer und Schriftgelehrten oder Gesetzesgelehrte, sie werden ja in Vers 17 erwähnt. Und das ist das erste Mal im Lukas-Evangelium, wo Christus mit ihnen eigentlich in einer Diskussion steht. Und oftmals, wenn etwas das erste Mal geschieht in der Bibel, dann müssen wir ganz genau drauf achten. Und das Erste, was wir festhalten wollen, was auch ein bisschen paradox erscheint, ist, dass nicht die Pharisäer und Schriftgelehrten am Lehren waren, sondern Jesus Christus. Im griechischen Urtext wird das betont in Vers 17. Und es begab sich an einem Tag, dass er am Lehren war. Das Er wird hervorgehoben im Griechischen. Er war am Lehren und nicht die Schriftgelehrten. Irgendetwas Paradoxes. Eigentlich waren sie doch die Lehrer Israels. Und nun aber war Christus sie am Lehren. Er hat allgemein über das Reich Gottes gelehrt. Aber ganz sicher wollte Christus sie auch lehren, dass auch sie die Vergebung der Sünden nötig haben. Und er tut das einerseits sicherlich durch Wort, durch Predigen, aber er tut dies eben nun auch besonders durch dieses Beispiel mit dem Gelähmten. Dieser Gelähmte wird eigentlich zu einer Predigt für die Pharisäer, dass auch sie eben erkennen, dass sie Vergebung nötig haben. Darum hat Christus diesen Gelähmten auch nicht sofort geheilt, sondern zuerst den Fokus auf was anderes gesetzt, auf das Innere. Und wir wissen von den Pharisäern und Schriftgelehrten, sie waren überhaupt nicht am Herz und am Inneren interessiert. Nicht alle zumindest. Sie waren vielmehr äußerlich gesinnt, haben viele äußere Praktiken eingehalten und haben das Herz eigentlich immer zur Seite geschoben. Wir lesen in Matthäus 23 genau das, wie Christus ab Vers 25 sagt: Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer! Ihr Heuchler, dass ihr das Äußere des Bechers und der Schüssel reinigt, inwendig aber sind sie voller Raub und Unmäßigkeit. Du blinder Pharisäer, reinige zuerst das Inwendige des Bechers und der Schüssel, damit auch ihr Äußeres rein werde. Ein Bild natürlich dafür, dass Christus ihnen sagt, reinigt euer Inneres und schaut nicht immer nur auf das Äußere. Sie waren wirklich nur auf das Äußere fokussiert und darum will Christus sie mit diesem Gelähmten auch lehren, dass auch sie innere Vergebung nötig haben, dass sie innerlich heil gemacht werden müssen. Und wir sehen das implizit auch in Vers 17 am Schluss, wie es heißt: Und die Kraft des Herrn war da, um sie zu heilen. Nun, um sie zu heilen, das bezieht sich sehr wahrscheinlich vom Kontext her eher allgemein auf die Kranken. Denn überall, wo Christus gepredigt hat, waren auch Kranke zugegen und auch in unserem Text ist ein Gelähmter hier. Aber grammatikalisch kann man das sehr wohl auch auf die Pharisäer und Schriftgelehrten beziehen, um sie zu heilen. Denn sie waren ja da, saßen bei Christus und die Kraft war da, um auch sie zu heilen. Man kann das wie implizit darauf die Pharisäer und Schriftgelehrten beziehen, dass eben Christus auch ein Anliegen hat, sie gesund zu machen, sie von ihrem aussätzigen Herzen, gelähmten Herzen zu überführen. Und dass das Herz der Pharisäer und Schriftgelehrten auch böse war, sehen wir ja auch in unserem Text. Vers 21 und 22. Nachdem eben Christus die Sünden vergab, heißt es: Und die Schriftgelehrten und Pharisäer fingen an, sich Gedanken zu machen und sprachen: Wer ist dieser, der solche Lästerungen ausspricht? Wer kann Sünden vergeben als nur Gott allein? Da aber Jesus ihre Gedanken erkannte, antwortete er und sprach zu ihnen: Was denkt ihr in euren Herzen? Nun, vielleicht denkst du jetzt, ja, aber das ist doch gar nicht so wirklich böse, was die Pharisäer hier denken. Ist das nicht fast schon ihre Aufgabe als Leiter von Israel, diese Gedanken zu denken? Denn es ist ja einerseits eine wahre Aussage, dass nur Gott Sünden vergeben kann. Das ist wahr. Und wenn Christus nun hier Sünden vergibt, hat er ja den Anspruch, Gott zu sein. Und es ist auch wahr, wenn jemand sich selbst zu Gott macht, dann ist das eine Lästerung, ist das Blasphemie. Das sind doch ganz normale, nüchterne, sachliche Gedanken, die diese Pharisäer haben. Wie kann ich dann sagen, dass sie ein böses Herz hatten? Böse Gedanken in diesem Moment. Nun, Matthäus Kapitel 9, Vers 4, die Parallelstelle, gibt uns noch mal ein bisschen mehr Einsicht. Matthäus sagt nämlich: Und da Jesus ihre Gedanken sah, sprach er: Warum denkt ihr Böses in euren Herzen? Also das Matthäus-Evangelium qualifiziert: Ihre Gedanken, die sie im Moment hatten, die waren wirklich der Beschaffenheit nach böse. Als sie das sich dachten, im Stillen, hatten sie eine böse Haltung gegenüber Christus. War nicht einfach nur nüchtern und sachlich, sondern war wirklich mit Bosheit überzogen. Und böse Gedanken, das wisst ihr, ist ein Ausfluss von einem bösen Herzen letztlich. Das Herz, liebe Kinder, ist die Wurzel von allem und aus dem Herz kommen auch unsere Gedanken. Darum sagt ja auch Christus: Was denkt ihr Böses in eurem Herzen? Denken und Herz sind verschmolzen miteinander. Und wenn ihr Denken böse ist, ist auch ihr Herz eben böse. Und wenn ihr Herz böse ist, dann brauchen auch sie Heilung, brauchen auch sie Vergebung der Sünden. Und letztlich ist es eben nun ein kleiner, aber feiner Unterschied, ob man ein böses oder neues Herz hat. Wir sehen einen Kontrast zwischen dem Gelähmten, den Freunden und eben diesen Pharisäern und Schriftgelehrten. Ein böses und aussätziges, gelähmtes Herz lehnt diese freudige Botschaft, die Christus zeigt und weitergibt, lehnt sie ab, dass Christus Gott ist und Sünden vergeben kann. Es ist eine Torheit und man beginnt in seinem bösen Herzen zu denken, was, dieser Mann aus Nazareth, kann doch nichts Gutes aus Galiläa kommen, dieser Zimmermann, der soll Sünden vergeben können. Wer ist denn dieser, sagen sie ja auch im Text. Ein böses Herz lehnt eigentlich diesen freudigen Text ab, aber ein erneuertes, lebhaftes, pulsierendes Herz, ein wiedergeborenes Herz, nimmt diese Botschaft freudig an. Oder diese Situation, die man beobachten kann, nimmt man freudig an, denn man sieht, oh, da ist ein Mann, der Sünden vergeben kann. Oh, er muss Gott sein, wahrer Gott sein. Und man freut sich darüber. Die gleiche Situation, die gleiche Sündenvergebung, die gleiche Heilung und so weiter, all das, was hier geschieht, kann man zweierlei aufnehmen. Man kann es abstoßen, weil man ein böses Herz hat, oder man kann es eben annehmen, weil man ein neues Herz hat. Und darum sei auch du heute Morgen kein Pharisäer und kein Schriftgelehrter. Habe kein böses Herz gegenüber dem Herrn Jesus Christus und gegenüber dieser Botschaft, dass Christus Gott ist und Sünden vergeben kann. Wie schnell denken wir oder wie oft hören wir auch in Gesprächen mit Nichtchristen, ja, er war einfach ein brillanter Prediger, aber nicht mehr. Er ist ja nur ein Mensch gewesen und sicherlich nicht Gott, weil das funktioniert ja gar nicht. Gott und Mensch in einer Person. Er ist wie einer von vielen Religionsführern. Am Schluss ist er ja eh gestorben. Viele Leute haben solche bösen Gedanken. Und wenn sie das Evangelium hören, dann stoßen sie es weg, weil ihr Herz eben böse ist. Aber es ist wichtig, dass man erkennt eben, dass Christus wahrer Gott ist. Und dass er auch demnach Sünden vergeben kann. Wir wollen uns erfreuen an dieser Botschaft. Erfreuen und kein ungläubiges, böses Herz haben, wie diese Pharisäer und Schriftgelehrten. Und wenn du vielleicht hier bist, oder wenn auch diese Predigt gehört wird, online, im Internet irgendwann, wenn dein Herz immer noch so ein bisschen böse gegenüber Christus ist, dann flehe auch Gott an, dass er dir ein neues Herz gibt. Das dich dann befähigt auch, rechtmäßig über Christus nachzudenken und rechtmäßig über das, was hier geschieht, zu handeln. Im Sinne von, dass man dann auch dann zu Christus kommt, um Vergebung bittet und ihn als seinen Herrn und Gott annimmt. Habe kein boshaftes Herz, wie die Pharisäer und Schriftgelehrten es haben. Und das bringt uns zum letzten Punkt. Empfange echte Vergebung. Vielleicht sagst du, oder vielleicht wird auch immer wieder mal gesagt in deinem Umfeld, ja, einfach zu sagen, Jesus Christus ist Gott, das ist ein bisschen zu simpel. Ich will einen Beweis haben, ich will ein bisschen mehr Fleisch am Knochen haben. Man kann ja schnell irgendwie sagen, ja, die Bibel sagt, Christus ist Gott, aber gib mir einen Beweis irgendwie. Und weil Christus genau weiß, dass die Leute so denkten, auch in seiner Zeit, besonders die Pharisäer und Schriftgelehrten, gibt Gott ihnen einen Beweis oder gibt Christus ihnen einen Beweis? Gibt ihnen mehr Fleisch am Knochen? Vers 23, er stellt ihnen zunächst eine Frage. Was ist denn leichter zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben oder zu sagen, steh auf und geh umher? Und diese Frage, die eben das Ziel dann hat, seine Gottheit zu demonstrieren, die kann man auf drei verschiedenen Ebenen beantworten. Nun, die erste Ebene, es geht hier nicht darum, dass Christus sagt, was ist vom reinen Aussprechen der Worte leichter? Sünden vergeben oder steh auf, geh umher. Wir können das alle auch mit unseren Mündern tun. Wir können diese Silben aneinanderreihen. Das ist nicht das, was Christus meint. Beides ist vom Aussprechen her einfach. Und das zeigt uns schon, dass es hier nicht um das bloße Reden geht, sondern wenn Christus hier sagt, was ist einfacher zu sagen, meint er, was ist einfacher auch zu tun, letzten Endes. Das Sagen ist mit dem Tun verknüpft. Aber das ist wie so die erste Ebene. Es geht nicht um das reine Aussprechen, sondern vielmehr geht es auf der zweiten Ebene um die Frage der Überprüfbarkeit. Der Überprüfbarkeit, der Messbarkeit. Die Pharisäer, wir erinnern uns, die Schriftgelehrten, waren sehr auf das Äußere bedacht. Alles, was man objektiv betrachten konnte. Und was ist nun objektiv leichter zu sagen, leichter zu tun? Nun, die Sünden zu vergeben, ist objektiv leichter. Denn man kann es nicht wirklich überprüfen. Wenn ich zu euch sage, dir sind deine Sünden vergeben, wer kann das mit einem Messgerät prüfen gehen? Ist etwas Geistliches, kann man nicht äußerlich beobachten. Aber heilen ist objektiv sozusagen dadurch schwieriger, weil die Person ist krank und wenn man sagt, ich mache die Person gesund, dann muss man das ja auch sehen können am Resultat, dass die Krankheit weggegangen ist. Es ist also leichter im Blick auf die Pharisäer, weil sie auf das Äußere besinnt sind, leichter zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben, weil nicht messbar, und schwerer zu sagen, steh auf und geh umher, um jemanden zu heilen. Aber die Schlussfolgerung ist nun, wenn Christus das Schwierigere tun würde, im Kontext der Pharisäer, äußerlich zu heilen, damit wäre dann eben auch bewiesen, dass Christus auch fähig ist, das Leichtere zu tun, die Sünden zu vergeben. Womit dann auch bewiesen wäre, dass er Gott ist. Also wenn er das Schwerere tut, objektiv Schwerere zu heilen, ist er logischerweise fähig auch, das Leichtere zu tun, zu vergeben, womit er dann auch bewiesen hätte, dass er Gott ist. Und genau das, liebe Kinder, tut nun der Herr Jesus Christus. Er offenbart sich als wahrer Gott in Vers 24. Damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf Erden Sünden zu vergeben und damit auch Gott ist, sprach er zu dem Gelähmten, ich sage dir, steh auf, nimm deine Liegematte und geh heim. Christus also tut nun das Schwierigere, objektiv aus der Sicht der Pharisäer. Er sagt nun zu diesem Gelähmten, steh auf und geh heim. Und dann heißt es, und sofort stand er auf vor ihren Augen, sie konnten es objektiv betrachten, nahm sein Lager, ging heim und pries Gott. Und damit wurde ganz deutlich demonstriert und gezeigt, weil Christus heilen kann, kann er auch die Sünden vergeben. Und darum ist er auch Gott. Und das soll uns ins Staunen versetzen, liebe Geschwister. Und soll uns zum Preisen und zum Jubeln bringen, dass dieser Text auch uns zeigt, dass Christus nicht nur wahrer Mensch ist, sondern auch wahrhaftig Gott ist und Sünden vergeben kann. Das ist die zweite Ebene, die Frage der Überprüfbarkeit. Aber dann können wir diese Frage, die Christus stellt, noch auf einer dritten Ebene betrachten. Denn auf eine gewisse Art könnten wir auch sagen, Sünden zu vergeben und zu heilen, das ist doch beides einerseits gleich schwierig, aber auch gleich leicht. Vielleicht mehr ein bisschen abstrakt betrachtet. Einerseits war es für Christus etwas Leichtes, diesen Mann zu heilen und Sünden zu vergeben. Christus musste nicht Energie aufwenden, um diesen Mann zu heiligen. Christus ist allmächtig, er ist grenzenlos. Durch ihn hat Gott die Welt geschaffen, Gott hat gesprochen, die Welt ist geworden. Christus hat alle Macht, hat ihn nicht Kraft gekostet, Muskelkraft sozusagen, diesen Mann zu heilen. Ist etwas Leichtes für Christus gewesen, aus seiner Gottheit heraus. Aber auf eine gewisse Art können wir auch sagen, dass Vergeben und Heilen auch eine schwierige Angelegenheit war. Etwas Schweres war, weil mit dieser Sündenvergebung und diesem Heilen auch das Kreuz auf Golgatha verbunden ist. Etwas Schwieriges ist mit dem verbunden, was hier geschieht. Denn dass Christus rechtmäßig hier vergeben kann, dass er sagen kann, deine Sünden sind dir vergeben, muss ein anderer diese Sünden auch am Kreuz bezahlen oder irgendwie bezahlen. Denn Gott ist nicht einfach ein Gott, der sagt, ja, dir vergebe ich dir mal, dir nicht so ein bisschen Schwamm drüber, so ein bisschen im Ungleichgewicht, sondern jede Sünde muss bezahlt werden, muss gesühnt werden. Wenn Christus zu diesem Gelähmten sagt, deine Sünden sind dir vergeben, sagt er auch, weil ich implizit sie am Kreuz tragen werde. Und wenn Christus dir die Sünden vergibt, durch das Wort, wird damit implizit auch gesagt, weil ich deine Sünden getragen habe. Und das ist natürlich etwas Schwieriges, etwas Schweres auch für Christus gewesen, ans Kreuz zu gehen. Das war keine leichte Sache so nebenbei. Wenn Christus hier die Sünden diesem Mann vergibt, dann bedeutet das auch, ich muss ans Kreuz gehen, muss durch dieses Schwierige hindurchgehen. Und das Gleiche gilt auch bezüglich den Krankheiten. Auch mit den Krankheiten ist das Kreuz im Blick, wie Jesaja 53 prophetisch sagt in Vers 4. Fürwahr, er hat unsere Krankheiten getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Also einerseits, Sünden zu vergeben und zu heilen, war für Christus etwas Leichtes, entspricht seiner Natur als Gott. Aber es war auch etwas Schwieriges, weil es mit dem Tod am Kreuz verknüpft war. Aber das Herrliche nun, und das ist mein letzter Gedanke für heute Morgen, wenn wir diesen Text betrachten, dann erhalten wir völligste Gewissheit, dass Jesus Christus Sünden wirklich, tatsächlich, real und echt vergeben kann. Weil er eben auch wahrer Gott ist. Das wird uns hier ganz klar gezeigt. Er ist wahrer Gott, weil das die Heilung ja gezeigt hat. Er ist aber auch wahrer Gott, weil wir das schon in Vers 22 implizit gesehen haben. Die Pharisäer dachten sich ja Böses im Herzen, und dann sagt Jesus da, aber Jesus ihre Gedanken erkannte. Nun, wie kann er die Gedanken von jemandem erkennen? Ich kann nicht eure Gedanken erkennen. Vielleicht vom Gesichtsausdruck ein bisschen, aber ich weiß nicht, was ihr denkt. Aber Christus als wahrer Gott, der die Herzen erforscht und kennt, kann das. Und zeugt eben, er ist wahrhaftig Gott. Und weil er Gott ist, gibt es echte Vergebung. Christus kann substanziell, liebe Kinder, er kann wirklich Sünden vergeben. Ist nicht ein billiger Trick, mit dem die Christenheit aufkommt. Ist nicht so ein bisschen Selbstmanipulation, du musst nur positiv denken. Oder irgendwie, dass dann doch irgendwie die Sünde nicht vergeben wird am Schluss. Er kann dir die Schuld vergeben. Die Vergebung liegt bereit. Das ist das Evangelium, die frohe Botschaft. Dass Sündenvergebung Tatsache ist. Und darum komm zu dem Herrn Jesus Christus im Glauben. Und empfange auch du, wenn du noch nie zu Christus gekommen bist, diese Worte, die ich gleich sage. Und wenn du ein Christ bist, aber mit Sünde kämpfst, dann finde bei Christus wieder neuen Trost. Komm zu ihm und lass auch dieses Wort über dich ausgesprochen sein. Genau das, was eben Christus zu diesem Mann sagte. Empfange es im Glauben. Sei getrost, mein Sohn, meine Tochter. Deine Sünden sind dir vergeben. Amen. Lasst uns beten. O großer und herrlicher Gott, wir preisen dich, dass du ein vergebender Gott bist. Ja, im Psalm 103 heißt es so schön über dem Volk Israel, dass du nicht gemäß ihren Sünden gehandelt hast oder nach ihren Missetaten, obschon sie es verdient hätten, sondern du hast ihnen vergeben, bist ihnen treu gewesen. Und wir loben und preisen dich, dass du auch uns die Sünden vergibst, dass du sie uns in der Rechtfertigung substanziell ein für allemal vergeben hast. Und wir gerecht und heilig vor dir sind, ja sogar Kinder Gottes sein dürfen. Aber Herr, dass du uns immer wieder auch zu dieser Vergebung zurückführst, wenn wir auch als Kinder Gottes sündigen. Oh, wir loben dich, wir preisen dich, wie dieses Volk und auch wie dieser Gelähmte oder dieser von der Lähmung geheilte Mann dich gepriesen hat, dass du wahrhaftig Gott bist und wahrhaftig vergeben kannst. Und bitte hilf, dass wir auch fleißig von dieser Vergebung Gebrauch machen. Dass, Herr, wenn der Aussatz wieder hochkommt, wenn die Lähmungserscheinungen hochkommen, dass wir sofort zu dir kommen, denn du bist der gute Arzt und du heilst uns immer wieder von Neuem. Wir loben dich und wir lieben dich, o großer Gott. Amen.